Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des OMR Tech Check Podcast, dem Podcast, wo wir mal unter die Haube der innovativsten Unternehmen blicken dürfen und uns anschauen, mit welchem Tech Stack, mit welchen Software-Tools Sie eigentlich Ihr Unternehmen aufgebaut haben. Und Oskar Trautmann, den ich heute da habe, der kann davon eine ganz schöne Menge sprechen. Er ist nämlich Manager Strategy Agentic AI bei Planet Studios. Planet Studios ist die führende Internetagentur in Deutschland laut dem BVDW-Ranking und gehört zur Serviceplan-Gruppe. Das heißt, Oskar beschäftigt sich eigentlich den lieben langen Tag mit Innovation und bringt diese Innovation auch in Unternehmen. Gleichzeitig hat Oskar einen wunderbaren Podcast mit seinem Vater Michael Trautmann. Er heißt Zoomer meets Boomer und da geht es auch darum, welche digitalen Innovationen gibt es eigentlich und wie kann man die vor allem Mitarbeiter enablen, um diese Innovation zu nutzen. Deswegen gibt es, glaube ich, kaum einen besseren Gast für unseren Podcast hier als Oskar. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
Danke dir vielmals. Ja, als du mir das erste Mal vom Konzept erzählt hast, dachte ich, das wäre mir eine Ehre, dabei zu sein. Deswegen danke für die Einladung. Super cool, was ihr hier macht. Freue mich auf den Podcast.
Warm-up. Ja, jetzt habe ich dich ja schon mit ganz großen Worten eingeleitet, aber möchtest du vielleicht auch noch ein, zwei Worte über dich verlieren?
Ja, total gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und die netten Worte. Ich bin Oskar. Ich mache genau das, was Marvin gerade gesagt hat, den lieben langen Tag KI-Themen besprechen und trotzdem eben auch zu schauen, wie schaffen wir es, auch da eine Brücke zwischen den Generationen zu bauen. Ich meine, man merkt das hier auch mit den eher jungen Mitarbeitenden, wenn man da ein KI-Tool ausrollt, die kennen das schon aus dem Studium oder aus der Schule, die gehen damit nativ um, während aber oft Leute mit mehr Erfahrung eigentlich viel besser mit den Tools umgehen können, aber so ein bisschen die Barriere haben, da den Zugang zu finden. Und das ist immer so meine schöne Herausforderung im Arbeitsleben, im Privaten und allgemein zu schauen, wie können wir alle diese Tools bestmöglich nutzen, auch mit den Schattenseiten, die sie natürlich haben, uns überlegen. Und ja, dadurch, dass wir eben Open-Source-Technologie bauen, dass wir sehr stark auf diesen Trust-Layer setzen.
Wir haben vor der Folge schon ein bisschen gescherzelt, dass der unser Buzzword-Bingo-Buzzer heute ein paar Mal zum Einsatz kommen wird. Ja. Aber super, wenn man wirklich Leute hat, die tief in den Themen drin sind. So. Das, du hast, glaube ich, zwei Buzzwords kurzhand nacheinander gesagt. Einmal Open Source und einmal Layer. Ja. So, magst du bitte beide kurz definieren?
Ja, gerne. Also Open Source ist ja eben der Ansatz, dass wir sagen, unser Tool ist free for all. Ne? Also alle Menschen können tendenziell unseren, also wir haben einen KI-Agenten-Marktplatz, das ist Sokosumi. Ja. Wir haben Kodosumi, das ist dann am Ende das, was den Entwicklern hilft, diese Agenten dann zu bauen und dann auch auf unserem Marktplatz zu launchen. Wir haben Masumi, das Ökosystem, was auf der Blockchain, also was es ermöglicht, auf einer sehr langen Zahlenfolge, die nicht korrumpierbar ist, Smart Contracts, schlaue Verträge, untereinander zu schließen, dass sozusagen diese KI-Agenten... Gut, wir müssen vielleicht nochmal von vorne anfangen, aber ja, tendenziell ermöglicht unser Tool allen Menschen als Open-Source-Ansatz KI-Agenten zu launchen, KI-Agenten zu nutzen, einzusetzen. Das kann man auch umsonst testen, also auf sokosumi.com. Und dadurch, dass wir eben diesen Zugang zu Technologie haben, dass wir sagen, wir haben die Vision, wir wollen ein europäisches Tool bauen, wir wollen das Open Source bauen, wir wollen mit anderen coolen europäischen Firmen zusammenarbeiten, ja, bauen wir echt spannende Sachen. Und durch den Open Source Ansatz könnte theoretisch jedes Unternehmen das, was wir gebaut haben, auch bei sich lokal auf den eigenen Servern hosten. Ja. So, und das ist ja eben auch der Vorteil bei anderen Automation Tools, vor allem die aus Deutschland, Europa kommen. Ja. Wenn die eben genutzt werden wollen und genutzt werden sollen, ist es immer gut, wenn die Open Source sind. Mhm. Ne? Und so gibt es ja auch Open Source KI-Systeme, aber da können wir nochmal in Ruhe drüber sprechen. Wir haben halt wirklich diesen Ansatz zu sagen, wir wollen ein Ökosystem bauen. Wir wollen, dass durch jeden KI-Agenten, jedes Projekt, jede Firma, die mit uns arbeitet, das System schlauer wird. Wir so ein bisschen eine Gegeninitiative schaffen, auch gegen Abhängigkeit zu Microsoft und Google und Co., auch wenn es tolle Tools sind und wir auch zum Teil abhängig von diesen Tools sind, wollen wir doch so ein bisschen eine Gegenbewegung schaffen und schauen, dass jeder wirklich das benutzt. Nutzen kann, was wir bauen, dass da, wir sprechen ja auch sehr offen darüber, ne? Deswegen auch meinem Chef Sebastian Küpers lohnt es sich bei LinkedIn zu folgen, wenn man tiefes technisches Verständnis hat, weil der wirklich alles, was der entdeckt, was wir bauen, ist am nächsten Tag auf LinkedIn. Ja. Wir haben da die Policy, Hauptsache wir nehmen möglichst viele Leute mit, Hauptsache möglichst viele Firmen können das einsetzen und da ist natürlich auch für mich so wertetechnisch, fühlt sich sehr gut an, Teil von sowas zu sein und nicht zu sagen, wir machen das nur für uns, wir wollen das nicht teilen, wir wollen nicht die Leute mitnehmen, sondern dass man sagt, okay, wir wollen Technologie greifbar machen. Auch wenn es mit den Begriffen manchmal schwierig ist, die dahinter liegen. Aber wenn man die Tools eben nutzt, probieren wir sie immer zugänglicher zu machen. Ja. Und ja.
Die klamüsern wir auch noch über den Podcast hinweg schön auseinander. Für mich persönlich ist, glaube ich, das Thema total spannend, weil ganz viele europäischen und deutschen Firmen ja gerade sehr viel darüber sprechen und das auch wirklich top of mind haben, ja, sich unabhängiger aufzustellen von den multinationalen Riesen. Und da helft ihr im Endeffekt ja mit der Plattform. Das ist richtig.
Genau, das ist das. Und vor allen Dingen sind wir ja auch gewillt, also bei uns auf der Plattform Sokosumi, das ist eben eine KI-Agenten-Plattform. Vielleicht nur kurz ein KI-Agent, bevor du das, klar, können wir es einmal erklären. Also ein KI-Agent ist am Ende des Tages ja auch nur eine Softwarelösung. Ja. Kann sich das vorstellen wie so ein Lego-Männchen. Es hat einen Kopf, das ist der Prompt. Das hat einen Körper, das ist dann das Modell dahinter, das Large Language Modell wie ChatGPT und Co. Und die Beine, auf denen das läuft, das sind die Tools. Das kann dann eine Websuche sein oder ein Scraping oder kann auch eben auch in Teams stattfinden. Und das ist so diese drei Layer, die so einen Agenten ausmachen. Und viele von euch, die das hören, werden wahrscheinlich bei Copilot oder bei N8N vielleicht mal ausprobiert haben, wie man sich so einen Agenten zusammenbaut. Das ist in den allermeisten Fällen jetzt eher ein Workflow, also eher eine Automatisierung als ein KI-Agent. Das kann man vielleicht auch nochmal entdröseln. Am Ende des Tages kann so ein KI-Agent, kann man sich vorstellen, wie das E-Mail-Postfach. Also das ist ja so ein bisschen der Unterschied zwischen Machine Learning, diesen klassischen Guardrails, die wir schon länger haben, und dann eben KI-Agenten. Im E-Mail-Postfach kommt eine Mail rein, der Header ist irgendwie anders als sonst, die E-Mail-Adresse ist nicht bekannt, ist außer Haus. Und dann ist auch noch der Inhalt mit 1000 Rechtschreibfehlern. Da sagt der Spam-Filter, okay, nee, die Mail geht in Spam. Ja. Wenn wir jetzt aber einen KI-Agenten in unserem Outlook haben, dann kann der mir alle E-Mails clustern, sagt, du, Oskar, jetzt haben wir gestern 3 CEOs geschrieben, die würde ich als erstes beantworten, sonst sind die wieder stinkig. Die folgenden Mails hast du aus letzter Woche vergessen. Der kann sozusagen selbstständig auch Entscheidungen treffen. Der versteht, wer ich als Oskar Trautmann bin. Und der kann eben all diese Tools nutzen, die ich ihm zur Verfügung stelle. Ja. Und das Problem ist, dass diese Definition von Agenten ein bisschen schwammig ist. Also jeder hat sozusagen eine eigene und die meisten Firmen in Deutschland nennen so ein N8N Automation einen Agenten. Ja. Und deswegen ist auch das, was wir bauen, immer schwierig zu verkaufen, weil die meisten Leute es eben noch nie wirklich gesehen haben. Und wodurch die eben erst spannend werden, sind A, die Tools, wo man sie einsetzen kann, und natürlich auch die Daten, mit denen sie arbeiten. Weil wir sehen, wir haben eine Kooperation zum Beispiel mit Statista, mit GWI, wo wir dann Marketingdaten, wo wir Paneldaten und alles aufnehmen können. Und sobald diese Agenten Zugriff auf diese API haben, oder zum Beispiel von Data for SEO, wenn wir jetzt einen SEO-Agenten, Search-Agenten bauen, dann ist es unfassbar spannend zu sehen, wie gut diese Agenten werden, sobald die diesen Datenschatz haben. Und wir bezahlen natürlich auch diese Firmen, dass sie uns die Daten zur Verfügung stellen. Und OpenAI und Co., die scrapen alles, wo sie nur irgendwie Zugang finden, haben ja auch für ihre ganzen Grundmodelle alles illegal sie runtergeladen. Ja. Und wir sagen halt, nein, das ist nicht unser Wertesystem. Wir wollen für die Daten bezahlen. Wir wollen dann auch tolle Tools damit bauen. Und das ist natürlich für Firmen, die da vielleicht ein bisschen werteorientierter den Ansatz haben, auch schön zu wissen, dass wir fair mit unseren Partnern umgehen. Wir nehmen da nur einen ganz kleinen Prozentteil am Ende von unseren Agenten, weil wir eben das Ganze hosten müssen. Aber ja, wir schauen, dass wir das eben so offen wie möglich gestalten und wollen da auch immer mehr neue Partner an Bord bekommen. Schauen jetzt auch im Sportsektor, weil natürlich auch sehr viele ungenutzte Daten sind. Am Ende leben diese Agenten und atmen diese Agenten gute Daten. Ja. Und das ist die große Herausforderung für uns, da die richtigen Partner zu finden. Aber das, was wir bauen, können alle Leute sich sozusagen morgen selber runterziehen und bei sich eben lokal hosten. Ist momentan komplexer, als wir es gerne hätten. Ja. Wir würden uns wünschen, dass es einfacher geht, aber unsere Vision ist, zu 100% auch Open Source zu bleiben, dass eben alle Leute unsere Tools nutzen können, vor allen Dingen hier in Europa, weil wir eben doch sehr stark uns auch diesen Werten verschrieben haben. Ja,
verstanden. Du hast schon ein, zwei Tools immer mal wieder zwischendurch genannt, für alle, die es beispielsweise noch nicht gekannt haben. N8N ist gerade ein Tool aus Berlin, mit dem man Automatisierungen bauen kann, die auch an verschiedene LLMs, also den
Large Language Modellen wie ChatGPT, wie Gemini, DeepSeek, wie man sie alle nennen möchte, diese Aleph Alpha, können. Mistral.
Ja, alles möglich nutzen können, um da KI-enabled Automation zu bauen. Genau, und da baut ihr sozusagen eine auf einem Ökosystem basierende Open-Source-Lösung explizit für deutsche, europäische Kunden, die einen großen Wert auf Datensicherheit, Datensouveränität legen. Habe ich es richtig verstanden?
Genau, ja. Am Ende des Tages kann auch natürlich ein N8N-Agent bei uns funktionieren, weil wir auch framework-agnostisch arbeiten. Also
ich habe dich vorher bei Guardrails, habe ich es dir noch erspart, aber wäre ich ganz streng gewesen wäre.
Ja, sorry, ich probiere mich zurückzuhalten, aber genau, am Ende des Tages ist ja so ein Tool, wie N8N hat eine eigene Plattform, und genauso ist es, wenn man KI-Agenten baut, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Agenten zu orchestrieren. Manche Leute nutzen dafür LangGraph, PyCharm, also es gibt 10 verschiedene Anbieter am Ende. Ja. da würden wir jetzt sehr tief eintauchen, was diese Agenten ermöglicht, das, was eben spannend ist, wenn viele Agenten zusammenarbeiten und die brauchen eben ein Framework, auf dem wir aufbauen. Und wir sagen, es ist eigentlich egal, womit und wie ihr euren Agenten gebaut habt. Am Ende ist es wichtig, dass alle Agenten, die Sinn ergeben, miteinander sprechen können, weil es gibt ja diese verschiedenen Agent-to-Agent-Protokolle.
Ja.
Das gibt es von Google, das gibt es, glaube ich, auch mittlerweile von Microsoft. Und wir haben eben unser eigenes, wo wir sagen, wir wollen das nicht auf ein bestimmtes System runterkürzen, sondern das wirklich, wenn egal wo eine Firma einen coolen Agenten baut, egal mit welchem Tool, ob die sich jetzt auf ein N8N, dieses Berliner Unternehmen, verschrieben haben, auch wenn es vielleicht dann eher ein Workflow ist, aber wir wollen ermöglichen, dass alle Agenten sozusagen zusammen sich finden können über unsere Blockchain-Lösung und sagen, okay, ich brauche gerade die besten Sportdaten, ich brauche die besten Marketingdaten, dass die genau wissen, die können einen Vertrag miteinander abschließen, der rechtlich bindend ist. Es ist klar, Geld ist von A nach B geflossen, es ist alles eben gelockt auf der Blockchain in einem Smart Contract, dass man sozusagen eine Transparenz hat, weil man möchte ja nicht am Ende einen KI-Agenten aus Nordkorea sich dann ins Haus holen, nur weil man irgendwie nicht geschaut hat, wo der tatsächlich herkommt und ob der so sicher ist, wie er vorgibt zu sein. Genau, deswegen probieren wir da möglichst viel Transparenz reinzubringen und das war für mich eben auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ey, Planet Studios und mein Chef Sebastian, da will ich arbeiten, weil ich früher schon viel auch in diesen Blockchain-Themen bei Accenture gearbeitet habe und eben auch in den KI-Themen und ich aber nie diese Brücke gesehen habe, wo es Sinn ergibt, so eine Technologie zu nutzen, die eben hilft, Daten wirklich sicher abzuspeichern, zu schauen, wie man eine Technologie wie so ein Smart Contract nutzen kann, um eben das große Problem im KI-Sektor Vertrauen zu lösen und anzugehen. Und das war für mich sehr, sehr visionär und sehr beeindruckend. Und es ist auch anspruchsvoll, das zu bauen. Man spricht mehr mit Anwälten als mit, mit Entwicklern leider. Ja. Aber es ist schon cool. Und ich glaube, wenn es halt eben hier läuft und wenn es in Europa funktioniert und in Europa konform ist, glaube ich, dass wir die Möglichkeit haben, auch ganz viele Sachen zu bauen, die am Ende über den Teich gehen. Weil am Ende wollen ja alle irgendwie Datensouveränität und Datensicherheit und wissen, wo kommen die Agenten her. Ich glaube, viele Dinge, die wir hier bauen, werden auch in den nächsten Jahren rüberschwappen und nicht andersrum.
Ja.
Dass wir da einfach mehr Unabhängigkeit haben.
Spannende Vision. Und gleichzeitig ermöglicht es ja auch so eine Art, ich pick mir die Besten eines Faches sozusagen, die besten Agenten eines Faches aus und stelle sicher, dass sie miteinander arbeiten können und stelle dadurch sicher, dass das Ergebnis, was man im Endeffekt bekommt, das Bestmögliche ist. Ne?
Genau, das ist es.
Du kommst aber ursprünglich, habe ich gesehen, aus der Geisteswissenschaft.
Ja.
Hast du also mal eine 180-Grad-Wende gemacht, hast gedacht, hey, ich widme jetzt sozusagen, geh in die Wirtschaft und widme mich den krassesten Technologiethemen, wo du ursprünglich mal was studiert hast?
Ich habe Kulturwissenschaften studiert, Kommunikations- und Kulturwissenschaften, ja. Das da ich gerne kommuniziere, deswegen auch Podcasts und Co., habe ich damals gesagt, das ist was für mich an der Zeppelin-Uni am Bodensee war das und habe da auch die schönste Zeit meines Lebens gehabt. Ne? Ich habe den ganzen Tag gelesen, mein Leben genossen, hatte aber fast nur Freunde, die da Wirtschaftswissenschaften studiert haben und wurde von denen dann auch geprimed, so komm, du musst Unternehmensberatung machen, du musst jetzt hier Gas geben und so. Und das habe ich dann auch gemacht, habe dann auch eher Innovation studiert, danach an der Kopenhagen Business School und habe aber dazwischen eben mal ein Codecamp gemacht und habe hier bei Neue Fische in Hamburg bei Dahlia das gelernt, habe gemerkt, ich bin ein unfassbar schlechter Coder, aber das interessiert mich sehr, was damit möglich ist und es hat mir natürlich auch für meine Arbeit geholfen zu verstehen, was ist der Aufwand. Jetzt haben wir mit Vibe-Coden. wir haben jetzt auch mit Tools wie Cursor, ne, wenn wir jetzt über Tools sprechen, die Möglichkeit, dass man KI-Agenten nutzt, um sozusagen auch über native Sprache einfach zu sagen, ich möchte, dass so und so eine Website aussieht und möchte mir die so und so gestalten. Und je mehr man natürlich Wissen hat über den Code dahinter und über die Tools dahinter, desto leichter ist es dann auch zu Vibe-Coden.
Total.
Also mein Chef Sebastian, wenn wir abends einen Call haben, um 7 und irgendwie der Agentenidee durch den Kopf fließen lassen, dann ist sie am nächsten Morgen fertig.
Ja,
am nächsten Morgen steht der Agent, weil der ballert raus und arbeitet gefühlt für 10 Entwickler.
Hammer.
Weil er eben so gut auch Code versteht.
Ja.
Und das ist natürlich super demokratisierend, dass wir nicht mehr händisch, also als ich Code gelernt habe, war es auch viel Repositories zusammen.
Repositories.
Ja. Also auf GitHub, das ist eben eine Plattform, wo viele Entwickler dann ihren Code teilen, gibt es eben die Möglichkeit für eigentlich alle möglichen Themen, sich dann schon mal so verschiedene Codes, verschiedene Dinge zusammen zu kopieren und zu sagen, so, hier wurde schon mal die App gebaut, hier wurde schon mal die Funktion gebaut und dann kopierst du nur den Button mit dem Code zusammen mit dem und am Ende hoffst du, dass es funktioniert und du nicht irgendwo ein Komma vergessen hast.
Ja.
Deswegen auch für euch, die nie gecodet haben und ähnlich schlechteren sind wie ich, das Coole ist ja mit diesen KI-Tools, dadurch, dass die darauf aufbauen, vor allem so Tools wie Claude von Anthropic, der mit Claude Code auch den besten, würde ich sagen, Deep Agent, weil die sehr, sehr tief reingehen und wirklich eigentlich alles gut umsetzen können und wirklich richtig Geld sparen, auch in diesen Entwicklungsthemen. das mal auszuprobieren, zu sagen, okay, erklär mir mal, ich bin vielleicht eher aus Marketing, ich bin eher aus welchem Thema auch immer, erklär mir mal, wie ich vielleicht Coding für mich nutzen kann. Und man kann ja auch mit Artefakten zum Beispiel, das ist auch so eine Möglichkeit, sich dann eigene Web-Apps bauen und einfach, es macht es so viel greifbarer, was im Hintergrund stattfindet. Und dann kann man immer switchen zwischen Interface und zwischen Code. Mhm. Und selbst wenn man da nie den Zugang zu hatte, ist jetzt die beste Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Weil selbst ein paar kleine Basics, das kennt ihr ja auch, weil ihr arbeitet ja auch mit NLN, helfen da schon, coole Sachen zu bauen. Und ja, das demokratisiert immens. Naja, und für mich war eben das so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte digital machen.
Voll.
Habe dann Strategie gemacht als Hauptthema und dann immer so die Brücke zwischen den Techies und dem Kunden zu schauen, viel im Automotive-Bereich, wie baut man den besten Konfigurator? Und dann eben auch, wo wir gemerkt haben, vielleicht braucht es gar keinen Konfigurator, sondern eine LLM-Search-Engine am Ende des Tages, dass man eben sagt, ne, also du kennst das Thema, wenn du auf einer Website bist, gut, wir sind jetzt noch ein bisschen jünger, wir haben jetzt nicht 5 Kinder, aber wenn man so sich ein Auto konfiguriert und sagt, okay, ich habe 5 Kinder, ich habe 2 Pferde, einen Hund und einen Affen, die müssen alle ins Auto passen, bevor man sich dann durch einen Konfigurator durchgeklickt hat und geschaut hat, passt das für mich, passt das dann auch noch in mein Preismodell, hat das alle Features, die ich brauche, ist man wahrscheinlich gefühlt einen Tag beschäftigt, bis man jetzt mal bei einem großen Automobilhersteller das alles durchgegangen ist. Und da dann irgendwie die Vision zu sagen, okay, warum löst man das nicht über ein Search Engine, die halt, ne, also wie Google, nur, dass sie halt im Hintergrund diese, diese Large Language Modell Technologie wie von ChatGPT nutzt, dass ich einfach nur sage, hey, ich will ein schnelles Auto, das muss so und so viele Leute mitnehmen, das können und ich habe nur 50.000 Euro Budget und dann sind am Ende die Autos fertig konfiguriert, die du halt auch haben kannst. An sich einfache Logik, aber man sieht halt, dass Kundinnen und Kunden das lieben. Ne? Und diese Art zu arbeiten hat mich ganz stark geprägt, wo ich mir denke, okay, KI, wenn man einmal damit anfängt, das kennt, glaube ich, jeder, einmal anfängt, das zu entwickeln, einmal anfängt, das zu nutzen und merkt, wie viel zufriedener Kunden sind, wie höher die Retention ist. Also es ist früher, also als ich meine Arbeit angefangen habe, hat man sich dann 3 Monate damit beschäftigt, soll ich diesen Button jetzt von grün auf rot färben, weil es vielleicht 2% mehr Conversion bringt.
Ja.
In den meisten Fällen auch lustig, aber jetzt nicht so transformativ, wie diese KI-Tools eben in der User Experience sind. Ja, und dann bin ich immer mehr durch mein Interesse in diese KI-Schiene gerutscht und habe eben vor 3 Jahren auch gemerkt, okay, mein Job als Stratege, sehr viel Dinge recherchieren, sehr viel Webseiten anschauen, auch im Automotive-Bereich, was ist die Preiskommunikation, wie ist die User-Journey, was ist die Customer-Journey. Das zu mappen, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war eben 80% Recherche. Und natürlich die ersten Agenten, die man dann so baut, können natürlich genau das. Dann kommt ein Deep Research, ne? Also das von gibt es ja auch bei euch bei Gemini, gibt es bei ChatGPT, gibt es bei Perplexity die Möglichkeit für alle von euch, die so einen Plus-Account haben bei den Tools eurer Wahl, mal den ersten Agenten zu testen. Weil das ist tatsächlich ein Agent, ne? Dem gibt ihr den Prompt, den Kopf, die Möglichkeit, das Web für euch zu durchsuchen. Sagt ihr, okay, ich möchte die wichtigsten 100 Marketing-Trends rausfinden. Bitte such mir aber nur die letzten 12 Monate raus. Und dann eben das Modell sich auszuwählen, das ChatGPT, Gemini, was auch immer. Und dann ermöglicht ihr diesem Agenten eben durch Tool-Use das Internet zu durchsuchen, zu scrapen und dann die Infos zusammenzutragen. Und am Ende des Tages war das ganz viel von dem, was ich gemacht habe und was mein Team gemacht hat. Und dann war für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann meine klassische Arbeit nicht mehr in der Form machen. Und das, was mir eben Spaß macht, diese 20% eigentlich am Ende beim Kunden sein, das Erklären, wirklich Tools optimieren und vor allem Produkte entwickeln, da habe ich jetzt viel, viel mehr Zeit für. Und für mich war das ein total schöner, erhellender Moment. Aber ja, deswegen bin ich hier. Aber das ist nicht für alle so.
Das hast schon ein bisschen vorweggegriffen, was denn Planet so macht. Vielleicht kannst du mal in 60 Sekunden einen Mini-Pitch Planet Studios, worauf habt ihr euch spezialisiert?
Ja, total gerne. Also wurde vor 3 Jahren gegründet, von Yves Bollinger und Nina Matzert und eben auch Sebastian Küpers und hat am Anfang sich sehr stark in dieser Spatial-Ecke bewegt. Ne? Also die
Spatial für Dummies.
Ja, also viele von euch kennen vielleicht das Thema Web3 und
auch das vielleicht nochmal.
Sehr gut. Also Web2 ist ja das, worin wir uns eigentlich gerade noch bewegen.
Das klassische Internet.
Das klassische Internet und die Überlegung, wie können wir durch neue Interfaces, ne, wie eine Brille, wie eine VR-Brille, eine AR-Brille, die es ja jetzt auch schon gibt, vielleicht die Zukunft des Internets anders denken, dass wir nicht mehr nur am Scrollen und Klicken sind, sondern über unsere Sprache und neue Interfaces halt in eine neue Welt kommen, dass wir die anders erleben, dass wir wirklich immersive Erfahrungen haben. Da kam die Vision her, plus eben auch immer dieses Interesse an Blockchain-Technologie. Das war der Grundbaustein von den Studios und dann aber sehr weit vor der Welle, schon vor 2 Jahren eben dann der Gedanke, okay, Agenten werden alles ändern, wie wir in der Marketingwelt arbeiten. Dann Richtung Agentic AI und jetzt stellen wir uns diese übergreifende Frage, wie sehen die Interfaces der Zukunft aus? Weil das hat ja noch keiner gelöst.
Das stimmt. Ja.
Und wie können wir Menschen das Thema näher bringen, ohne sie abzuhängen? Und das ist eigentlich, was wir täglich machen. Diese Produkte entwickeln, die im besten Fall alle Menschen nutzen können, die eben sicher sind, die all diese Dinge, die wir in Europa berücksichtigen und noch mal einen Schritt weiter geht. Trotzdem mit diesem Heritage zu wissen, okay, wir denken auch, was ist die nächste Experience? Was passiert, wenn jetzt der Ivy hier irgendein neues Interface-Design kreiert, das wir alle benutzen, weil wir unsere Smartphones dann auch vergessen können, weil Voice so gut geworden ist. Ja, das machen wir.
Ja.
Und auf der einen Seite beraten wir Kunden, auf der anderen Seite bauen wir Agenten für Kunden. Und unsere Vision und das, was wir am liebsten machen, ist, diese Produkte zu entwickeln.
Und jetzt hast du auch schon Sokosomi rausgepickt, als im Endeffekt, das ist ja eine Produktisierung. Ne? Ihr seid ja ursprünglich eine Agentur.
Ja.
Jetzt habt ihr euch aber explizit dazu entschieden, auch ein Tool, also eigentlich sozusagen ein Ökosystem-Tool zu bauen. Wie kommt's? Also wie habt ihr diese Entscheidung getroffen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist wirklich auch eine, ja, es lässt sich zurückführen auf die Werte, weil wenn man sich anschaut, ohne das zu bashen, aber die meisten Agenturen in Deutschland setzen auf Plattformen oder auch die meisten internationalen, WPP und Co., die haben sich dann entweder mit OpenAI oder mit Google zusammengetan. Eigentlich alle großen Beratungs- und Agenturnetzwerke und Firmen haben diesen Schritt gewählt, weil sie eben nicht abgehängt werden wollen.
Ja.
Natürlich, wenn sie eine gute Kooperation haben, haben sie natürlich auch bessere Tools, haben dann vielleicht auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal. Aber man muss ja schauen, wo fließen diese Daten hin.
Ja.
Am Ende ist die Gefahr groß, dass man dann die Workbench wird für diese großen Tech-Player. Weil wer ist abhängig von wem?
Ja.
Die ja, also ne, am Ende von diesem Tool und von der Effektivität, die den KI bietet. Und wir haben gesagt, wir denken eben nicht in Plattformen, wir denken in Ökosystemen, dass wir eben sagen, wirklich jeder neue Kunde, jedes neue Projekt, jeder neue Agent schafft am Ende, dass alle schlauer werden, dass alle voneinander profitieren. Und das kann ja auch, ne, auch jede Agentur kann ja auch bei uns einen Agent hochladen und nutzen und sagen, okay, wir verkaufen hier unsere Dienste, weil wir haben die Daten, wir haben hier einen coolen Agenten gebaut. Das ist ja komplett frei. Wir haben ja auch da nicht diesen Konkurrenzgedanken, sondern wir denken, ey, lass uns doch auch vielleicht aus dieser Agentur-Marketing-Welt was Cooles Gemeinsames schaffen und schauen, dass wir damit eine Alternative bieten. Und das ist eben wirklich dieser große Hebel Unabhängigkeit und das noch einen Schritt größer zu denken, als jetzt nur wir sagen, wir wollen nur mit denen arbeiten und nur mit denen arbeiten, weil ne, das kennt ihr auch. Ich glaube, ihr wart ja schon immer in der Google Suite bei OMR, das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis.
Kein Geheimnis, jetzt
seit ein paar Wochen ist Gemini natürlich Hot Shit, so, und dann denkt man sich so, ach geil, aber ich finde es eben lustig zu sehen, weil ja, am Anfang konnte ich natürlich auch mehrere Tools benutzen, dann wart ihr auf Gemini und jetzt natürlich mega, so mein Bruder, der auch bei euch arbeitet, baut jetzt auch schon Agenten, das heißt, bei euch sind eigentlich alle Mitarbeitern jetzt mit VO3 und mit Nano Banana mit den coolsten Tools ausgestattet, wenn es um Design geht, weil Google da jetzt so nach vorne geprescht hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass in 2 Monaten wieder Anthropic den neuesten heißen Scheiß droppt. Deswegen sagen wir so ein bisschen, okay, wir lösen uns von diesem zu starken auf eine Plattform setzen, auf ein Tool setzen, Ökosystem, it is.
Ja,
genau.
Makes sense, ja. Bevor wir jetzt ins die nächste Section gehen, mal in euer eigenes Tech-Stack. Also was nutzt ihr denn eigentlich bei Planet Studios? Weil das ist natürlich auch eine super, super interessante Frage, wenn man die führende Digitalagentur des Landes sozusagen ist. Wollen wir noch mal ganz kurz über dich sprechen? Und zwar haben wir hier ein wunderbares Glücksrad, um eine kleine persönliche Einstiegsfrage noch von dir zu bekommen. Und ich drehe das mal. Sorry, eigentlich muss ich dich drehen lassen.
Alles gut, dreh du für mich.
So, dann schauen wir mal, was die Frage ist. Was ist dein persönliches Lieblingstool? Was nutzt du wahrscheinlich am liebsten und gernsten?
Das ist, glaube ich, Claude, muss man ganz ehrlich sagen. Also von Anthropic sozusagen, der Chatbot, das LLM, was ChatGPT für die meisten ist. Ich glaube, es nutzen nur 1 oder 2% der Deutschen. Aber dadurch, dass wir sehr, sehr viel, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, warum das unseren Toolstack so revolutioniert hat und was die Technologien dahinter sind. Ich habe früher auch sehr viel mit ChatGPT gearbeitet, aber ausgrund von ganz vielen Dingen, die wir jetzt gleich besprechen werden, ist für mich Anthropic die bessere Firma und Claude das Tool der Wahl. Durch die Skills, die das Ganze hat, das ist eine Funktion, die großartig ist, durch die Artefakte, die es hat, durch diese Master-Prompt-Sprachstile, die man sich erstellen kann. Also auch wenn ich eben zu Kunden gehe und denen zeige, okay, wie könnt ihr vielleicht mal anfangen mit einem Thema Content Automation auf einem ganz niedrigen Level.
Ja.
So, weil am Ende fragen sich ja gerade, die meisten nutzen ja diese LLMs, um Inhalte zu generieren.
Ja.
Und im besten Fall die auch mit einer Brand-Voice auszustatten und dass es irgendwie sich so anhört, wie die Marke sich auch sonst anhört, auf Social Media, auf der Website, in Publikationen etc. Und da war Anthropic bei vielen Sachen eben, die haben nicht alle Use Cases, die jetzt ChatGPT Apple, die sind nicht ganz so vollständig, aber dadurch, dass sie eben besonders in diesem Coding-Thema sehr, sehr gut sind und dass, wenn man die wirklich gut instruiert und gut aufbaut und eben auch übers Team einsetzt, ist es für mich wirklich, könnte ich mein Leben mir nicht mehr ohne das vorstellen.
Oh wow, okay.
Let's go, der Tech-Check.
Ich fange nochmal anders an. Ja. Planet Studios selbst ist ja noch gar nicht so alt, sondern ich glaube vor 3-4 Jahren gegründet.
Genau,
ne?
Genau.
Du bist vor einem guten Jahr dazu gekommen. Was war denn so das ursprüngliche Tech-Stack? Also mit welchen Tools hast du denn arbeiten müssen, beziehungsweise welches hast du vorgefunden, als du bei Planet Studios angefangen hast?
Super spannende Frage. Also am Anfang muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, da sind mir meine Chefs auch nicht sauer, waren wir noch so ein bisschen vorgewillt. Dadurch, dass natürlich auch die Interfaces und alles noch sehr limitiert waren und auch die Tools wie ChatGPT und Co., das ist dann alles lokal bei uns dann in den Code-Editern gelaufen, dass wir halt geschaut haben, okay, wenn wir Agenten gebaut haben, dann lief das alles noch so lokal auf dem Rechner. Man konnte schauen, dass man das irgendwie jetzt in Tools wie ein Power BI Dashboard überführt und sagt, okay, dann sehen wir hier, wie sich folgende Zahlen verändern und so. Das haben wir schon hinbekommen, aber es war noch sehr, sehr technisch. Also wenn man jetzt beim Kunden war und gezeigt, übrigens, so sieht ein KI-Agent aus, ist gar nicht so komplex, wie ihr euch das vorstellt, aber trotzdem eben da Code runtergerattert ist und es eben nicht sichtbar war, dass zwei Agenten sozusagen miteinander sprechen, war es relativ schwierig, das Kunden zu erklären. Und da waren wir eben auch noch nicht festgelegt, da haben wir noch nicht gesagt, wir nutzen jetzt Claude als unser Interface, wir nutzen ChatGPT, wir hatten Microsoft Teams, wir haben noch irgendwie eine eigene SharePoint-eske Lösung, wo dann die ganzen Kundendaten sicher abgespeichert sind, aber wir hatten nicht wirklich einen Ansatz, wie wir das Ganze nutzen, auch diese Daten nutzen, um mit LLMs da irgendwie viel rauszuholen. Es gab so eine Copilot-Idee, man konnte es schon benutzen, aber es gab auch keine übergreifende Strategie und Copilot von Microsoft, kennen ja die meisten von euch wahrscheinlich aus der Arbeit, war eben noch sehr, sehr limitiert von einem Jahr. Das heißt, da waren wir an einem Punkt, wo wir noch nicht so richtig wussten, wie können wir da den größten Hebel dann auch am Ende nutzen. Und da sind wir relativ schnell, Sebastian, das ist eigentlich immer die Ideen von Sebastian, er ist wirklich ein smarter Typ, sorry, hat dann eben gesagt, okay, wichtig ist am Ende des Tages doch, dass wir irgendwo eine Knowledge Base haben, wo unser Wissen abgespeichert ist, wo alle drauf zugreifen können, ob das jetzt Teams ist, ob das oder SharePoint ist, ob das jetzt wie bei euch dann der Google Drive ist. Ja. Hauptsache, es ist halt eben sortiert, klar angelegt und maschinenlesbar.
Ja.
Das ist natürlich die große Herausforderung, sobald man mit einem LLM drauf zugreifen möchte, gibt es Dateiformate wie Markdown.md, die diese Agenten und diese LLMs besonders gut lesen können. Für die sind eben manche andere Dateiformate schwieriger zu verarbeiten, weil sie eben nicht unsere semantische Sprache lesen. Und ja, die Limitationen sind relativ groß, ne, weil es ja am Ende auch trotzdem Maschinen sind. Und dann haben wir uns dafür entschieden, ein Tool zu benutzen. Wie heißt es noch? Wenn ich meinen Laptop hätte, könnte ich es dir sagen. Aber ja, so ähnlich wie
Reichen wir nach.
Auf jeden Fall haben wir dann eben unser eigene Knowledge Base aufgebaut. Obsidian. Genau, da gibt es ja mehrere Alternativen zu. Also könnt ihr auf Heise oder Golem, gab es einen guten Vergleich, was so die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen
Knowledge Bases
sind. Ja, bei euch, sorry, natürlich bei euch noch besser. Aber da hatte ich es nur letztens gelesen, weil sonst hatte ich über Obsidian noch nicht so viel gelesen. Und da war es eben möglich, dass über MCP-Technologie,
das ist ein sehr gutes Wort, um das zu definieren.
Model Context Protocol.
Ja.
Das ist eine Technologie, die kommt eben aus dem Hause Anthropic. Und früher in der alten Tech-Welt hätte wahrscheinlich dann Google jetzt gerade die Alternative nachgereicht oder OpenAI. Dadurch, dass ja gerade so dieser Race to the Top ist, Hauptsache möglichst viele Nutzer und es einfach sehr, sehr gut funktioniert, haben sich fast alle eigentlich dieser MCP-Technologie verschrieben. Und das ist eigentlich wie der USB-Stick für ein KI-System oder der Connector, die API, dass, wenn ich einen MCP-Service, klingt hochtrabend, bei ChatGPT kennt ihr das als Konnektoren, dass man ChatGPT mit seinem Google Drive verbindet, dass man ChatGPT mit unterschiedlichen, also mit Jira oder was auch ich, verbinden kann. Und das ist natürlich der allergrößte Gamechanger, weil sobald ich mit diesen LLMs und den Funktionen, die haben, auf eigene Daten, auf andere Systeme zugreifen kann, dann kommt man in ein echtes Automationslevel und in eine ganz neue Welt zu arbeiten.
Ja.
Und über MCP haben wir eben bei Obsidian unseren eigenen MCP-Server aufgestellt und dann konnte unser Claude-System, das hatten wir als erstes aufgesetzt, weil wir gemerkt haben, zum Coden ist es einfach das Nonplusultra, haben wir dann Claude genutzt, das ist unser Sprachinterface. So, und wenn man dann jetzt Claude gesagt hat, übrigens, ich war heute bei einem Workshop, habe Folgendes gelernt, Dann hat er die Information hinten bei Obsidian eingespeichert, hat das als Learnings abgespeichert. Mhm. Man konnte dann sich auch so vorgefertigte Fragen formulieren, wenn man eben irgendwo herkam. Das spricht auf der einen Seite dann eben auch mit Jira, dass man weiß, okay, was sind die aktuellen Tickets, was machen die Entwickler gerade, ja, auf der anderen Seite.
Jira, ein Projektmanagement-Tool für Entwickler.
Ja. Genau. Und es ging immer darum zu schauen, wie bauen wir im Hintergrund und nutzen den Tech-Stack, weil wir hatten diese ganzen Tools, aber ja, wir haben sie eben nicht so strategisch genutzt.
Ja.
Uns hat KI dazu gezwungen, ja, dass wir uns eine gute Strategie überlegen, wie nutzen wir diese Tools im Background, worauf können diese LLMs gut zugreifen, wie können sie gut damit arbeiten, um dann am Ende was aufzubauen, wo man eigentlich nur über Spracheingabe quasi seine gesamte, ja, Arbeit machen kann.
Und das ist, glaube ich, der total spannende Punkt, der mir gar nicht so klar war. Also in den meisten Unternehmen kennt man das so, ne? Man hat halt einen Toolstack, man hat irgendwie ein Projektmanagement-Tool, man hat dann ja den Drive im Hintergrund, wo alle Dokumente ablegen, man hat ein CRM-Tool etc. pp. Ihr habt euch eigentlich von Anfang an die Frage gestellt, wie bauen wir eigentlich diese Schaltfläche, also dieses Interface, das mit all diesen Tools, die wir im Hintergrund im Einsatz haben, sprechen kann,
ja,
um so mehr oder weniger wirklich alles per Spracheingabe, alles per, ja, per einem Chatfenster im Endeffekt zu lösen. Ist das, genau, habe ich das richtig verstanden?
Genau richtig. Und jetzt ist gerade natürlich auch die Frage, dadurch, dass wir auch viel firmenintern Richtung Copilot gehen, weil es einfach gut ist, wir haben ja 6.000 Leute und die müssen, ja, wir irgendwie auch vernetzen. Und da wollen wir auch
In der Serviceplangruppe,
ja, da wollen wir natürlich auch das Wissen der Firma bestmöglich nutzen. Bei uns, mhm, im Team ist es natürlich immer experimentell, weil wir eher Emerging Technologies sind, ja, und sehr früh mit diesen KI-Themen angefangen haben.
Mhm.
Und mit 10, 15 Leuten sind wir auch natürlich schneller, dass wir Dinge vorantreiben können.
Ja.
Jetzt gucken wir gerade mal so, okay, weil wir uns eben auch nicht abhängig machen wollen, dann nur von Claude als Interface, ja, was man mit Copilot bauen kann. Und da ist eben spannend zu sehen, weil so Tools wie Miro, was ja, also
ein Whiteboard-Tool, ja, kann man auch ganz viele Bewertungen bei uns lesen.
So nämlich. Und damit arbeiten wir natürlich vor allem die strategische Seite bei uns im Team eigentlich sehr gerne, mhm, wenn es eben um Workshops, mhm, geht. Und dann waren wir alle ganz angefixt letzte Woche, als wir jetzt Copilot nochmal als zusätzliche Stack-Lösung bei uns implementiert haben, als wir gesehen haben, es gibt schon so einen Connector, so einen, mhm, MCP zu Miro,
mhm,
den wir vorher eben bei Claude nicht hatten. Und wir so, oh, mega, jetzt können wir uns, weil wir wissen ja, wie so ein Whiteboard aussehen soll, wir wissen ja, wie unser Workshop aussehen soll.
Ja.
Und waren dann total enttäuscht, weil, mhm, wir gesehen haben, man kann sich eben nur dann irgendwelche Post-it-Notes und so ein bisschen Struktur, mhm, und auch irgendwie so ein Flowchart, mhm, mal bauen, aber es ist alles sehr, sehr limitiert.
Ja.
Und da sehen wir eben gerade noch so diese Grenzen, das, was man komplett No-Code, also ohne, dass, mhm, man irgendwie eine Zeile Code schreiben muss, umsetzen kann, mhm, mit diesen Tools, das ist cool.
Ja.
Und in manchen Fällen ist es auch total zeitsparend und total cool und auch mit Power Automate, also dass man sozusagen in Microsoft, ja, dann eigene Automations schreiben kann. Da kann man auch jetzt mittlerweile bei Copilot echt bei PowerPoint-Präsentationen coole Master hinterlegen,
mhm,
und zumindest mal so einen Strawman sich erstellen, wenn man, mhm, mit PowerPoint arbeiten möchte. Das höre ich nämlich am öftesten. Wie kann ich PowerPoint endlich automatisieren?
Ja.
Und ich finde, da ist Copilot gerade auf einem ganz guten Weg.
Ja.
Aber wenn man es eben wirklich auf so ein menschliches Level heben möchte, dann, ja, muss man halt wirklich nochmal 2, 3 Level tiefer gehen, wirklich Zeit reinstecken, wirklich hardcore, mhm, und so muss es aussehen. Und auch dann ist das nicht,
ja,
super safe, dass das funktioniert. Und für, verstanden, uns ist es einfach so ein kontinuierlicher Prozess des Lernens, des, ja, Iterierens. Wofür wollen wir was benutzen? Wo ist welche Lösung wie sicher?
Mhm.
Was wollen wir für Daten da überhaupt drin haben?
Mhm.
Das ist immer dieser, nicht Tanz auf dem Drahtseil, aber es ist eine Komplexität, mhm, die auf der einen Seite Spaß macht, aber auf der anderen Seite natürlich sehr viel Umgewöhnung bringt.
Absolut. Ne? Kommt ja aus der Serviceplan-Gruppe, muss man dazu sagen. Ist es die größte oder eine der größten, Agenturgruppen in Deutschland?
Ist die größte europäische inhabergeführte Agenturgruppe.
Wow, also du hast schon gesagt, man redet hier von 6.000 Menschen, ne? Und ihr habt sozusagen, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, diesen Auftrag, die Innovativagentur sozusagen zu sein, die auch natürlich diese Lösungen in die Gruppe reintragen will.
Ja.
Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der kompletten Gruppe, glaube ich, noch gar nicht so komplett durchdigitalisiert ist, wie man das meinen würde.
Nee, gar nicht, ne? Also das ist gar nicht. Aber natürlich hast du an allen Ecken und Enden super coole Cases, wo du selber was lernst. Ne? Also, mhm, dadurch, dass die Planet ja auch international unterwegs ist und wir haben immer einmal im Jahr so ein C-Level-Marketing-Event, mhm, wo man dann auch durch Europa reist und unterschiedliche Standorte besucht, damit mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und da bin ich auch sehr stark mit den Teams ins Gespräch gekommen. Mhm. Und dann habe ich zum Teil auch da Tools kennengelernt, die ich selber noch gar nicht kannte, die ich dann wieder anderen Abteilungen mitgeben konnte. So wie zum Beispiel Flux, so eine Lösung, eine deutsche Bildgenerierungslösung.
Mhm. Von Black Forest, richtig?
Ja. Black Forest Labs, genau. Ja. Glaube ich leider ziemlich stark investiert, von drüben. Aber, mhm, an sich cool, weil das will man ja auch eigentlich unterstützen. So,
ja,
deutsche Ideen, deutsche Startups. Und da war es dann total cool zu sehen, wie jeder so seinen eigenen Weg findet, eben auch mit den Herausforderungen der Agenturbranche umzugehen. Es ist aber natürlich ein Riesenprozess, eine ganze Firma zu transformieren.
Absolut.
Und manche Abteilungen arbeiten natürlich noch in anderen Prozessen, auch einfach, weil ihre Prozesse viel analoger sind von Natur aus, als jetzt vielleicht bei uns, die sich ja ausschließlich mit dieser Technologie auseinandersetzen.
Ja.
Und das, da muss man halt auch einfach im gesamten Markt in Deutschland sagen, wie viele Firmen brauchen jetzt einen KI-Agenten? Also wie viele Firmen brauchen erstmal eine gute Datenstrategie, eine gute Grundlage? Wie viele Firmen müssen überhaupt erstmal digitalisieren?
Ja.
So, also in 98% der Themen ist es sowieso erstmal ein strukturelles Problem. Das Wissen der Menschen ist im Kopf.
Ja.
Das Wissen der Menschen ist aber nicht irgendwo digital aufgeschrieben oder irgendwo nachvollziehbar für ein LLM. So. Und ohne den Mensch funktionieren die allermeisten Prozesse in Deutschland, wahrscheinlich in Europa, wahrscheinlich auch in Europa nicht. Natürlich gibt es Länder, in Skandinavien gibt es dann irgendwie auch natürlich nochmal einen anderen Zugang zur Digitalisierung, weil der Staat ja auch ganz anders digitalisiert ist. Aber die Hausaufgaben sind gerade umso wichtiger. Und das haben wir vor 5 Jahren bei Accenture auch so gepredigt. Kümmert euch um eure Daten. Aber der Druck war nicht so hoch.
Ja.
Jetzt ist er da.
Ja.
Und jetzt wollen natürlich alle direkt den Vorschlaghammer und Agenten und morgen Custom GPT. Aber du musst ja erstmal schauen, wie nehme ich denn zwischen 100, selbst zu 10 Mitarbeiter mit, wie kann ich denen erstmal beibringen, wie man promptet? Weil wenn die Leute nicht mal prompten können, sind auch die ganzen coolen Tools relativ sinnbefreit. Weil man zahlt ja trotzdem diese Tokenkosten. Günstig sind die ja nicht. Ist ja nicht umsonst. Und das ist bei uns die gleiche Herausforderung wie in jeder anderen Firma in Deutschland auch. Wir haben natürlich extrem viel Domänenwissen. Das wird unser Vorteil bleiben, wenn wir eben weiter auch unser Ökosystem füttern mit spannenden...
Extrem viele Daten aus den verschiedensten Branchen, von den verschiedensten Unternehmen, die bei euch aggregiert sind dann.
Genau, und natürlich auch viele Daten, die wir eingekauft haben über die Jahre und die Jahrzehnte. Also wir sind natürlich schon sehr data native. Aber ja, die Herausforderungen sind, sind in allen Branchen gleich, egal wo ich war. Es ist nicht so, dass... Also manchmal gibt es dann so diese Firmen, die wirklich von Anfang an jeden Prozess digitalisiert haben, wo jede Schraube, die dann irgendwie rausfällt, geprüft wird. Und wenn ein Fehler ist, dann entsteht der auch nie wieder. Das gibt's schon. Die Unternehmen sind da. Ob die jetzt unsere Hilfe brauchen? Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Also die sind dann auch schon ein paar Kilometer im Voraus. Ne? Und da hatten wir letztens auch irgendwie mit Zalando gesprochen, so auf irgendeinem Event. Und die so, ja, nee, wir bauen schon echt ziemlich viel Agenten auch in-house und so. Und aber lass uns vielleicht trotzdem mal sprechen. Da hat man dann einen coolen Austausch, aber die müssen jetzt von uns keinen Agenten haben.
Ja.
Aber deswegen, der Markt ist gerade super spannend. Ja. Am Ende ist die Hausaufgabe oft, die Leute schnell zu empowern, diese Tools selber zu benutzen.
Ja.
Weil wir denken zumindest bei uns, bei den Studios ja nicht mehr in Stunden oder dass wir Leute jetzt für lange Projekte abrechnen. Wir wollen von den Unternehmen lernen, wie wir ihnen helfen können. Und dann möglichst schnell empowern, dass man sagt, okay, kann man in 1-2 Tagen Workshop, das geht in den meisten Fällen, die zumindest mal in einem Themenbereich so aufschlauen, dass sie wissen, so baue ich mir einen Workflow, so baue ich mir einen Agenten, je nachdem, welches Tool sie benutzen. Wie kann ich mir schon mal ein Thema, das ich schon immer automatisieren wollte, bestmöglich automatisieren, dass man hands-on mit den Leuten diese Tools testet, weil wir müssen ja gerade nicht gatekeepen. So am Ende des Tages, warum soll jemand daneben sitzen und die Hand halten, während dann Copilot benutzt wird, während dann ChatGPT oder Claude benutzt wird. Uns ist halt wichtig zu sagen, möglichst viele Firmen möglichst schnell auf diesen Punkt bringen, dass sie digitalisieren können, dass sie dann automatisieren können und dass sie dann eben auch KI richtig nutzen können. Aber das ist halt immer diese Reihenfolge. Wenn nichts digitalisiert ist, kann man nichts automatisieren.
Ja.
KI kannst du dann in vielen Fällen auch nicht nutzen.
Und ich glaube, das hast du gut zum Punkt gebracht. Ne? Die meisten Firmen hier, beziehungsweise die große Mehrheit, ist immer noch bei dem Punkt, dass sie bei der Digitalisierung noch Nachholbedarf haben. Und wir sprechen hier schon auf einem komplett anderen Ende.
Genau.
Ja.
Das ist die Herausforderung.
Super spannend. Kurz zu den Tools, die du meintest, die im Hintergrund bei euch laufen. Also auch da, ich glaube, da, ich habe jetzt zum Beispiel noch gar keine Unternehmen gehört, die so noch ein Interface on top gebaut haben, das dann mit den Tools im Hintergrund läuft. Aber was sind denn hier die wichtigsten Softwares für Projektmanagement, Rechnungen etc. pp., die bei euch im Einsatz sind?
Das ist ein guter Punkt. Also tatsächlich benutzen wir für fast alles Jira, weil der Connect so gut ist.
Ja.
Ne? Es ist halt sehr, sehr leicht mit Claude und Jira zu interagieren. Das heißt, da sind wir ziemlich, ziemlich glücklich so mit dem, was im Hintergrund stattfindet. Wir haben einfach ein paar Tools in der Firma, die sind so, wie sie sind.
Ja.
Da sind wir jetzt auch am Schauen, wie wir einen MCP-Server bauen, dass wir eben auch die nutzen können und dass wir die automatisieren können. Ne, man, also das ist auch alles gut gemeint, aber das sind jetzt nicht Sachen, wo wir irgendwie mit verheiratet sind, wo wir sagen, die würden wir empfehlen. Aber da bist du natürlich einfach dann auch an Tools gebunden. Ne?
Ja.
Das kannst du nicht ändern. Und da ist für uns aber immer die Frage, wie viel können wir im Vorhinein schon automatisieren, um zum Beispiel über Skills, das ist eben eine Lösung bei ChatGPT, die man auch ohne, dass man coden kann, hinterlegen kann, dass man sagt, okay, ich möchte mir jetzt den besten Skill bauen für eine Brand Voice, dass ich sage, ich hinterlege da zig Dateien, die genau zeigen, so und so, das ist unsere Wertekommunikation, das sind die Sachen, die wir in jedem Post drin haben wollen, wenn wir jetzt einen Social-Media-Post machen. Im E-Mail-Marketing brauchen wir die und die Hooks, damit es dann auch vielleicht geokonform ist.
Ja, dass wir, dass nächstes wir, spannendes Thema, ne, Geo.
Generative Engine Optimization, da habt ihr ein sehr, sehr gutes Paper drüber geschrieben, muss ich sagen, das Beste meiner Meinung nach. Finde ich richtig cool. Da geht es natürlich darum, wie können wir SEO noch ein bisschen weiterdenken, Search Engine, das kennen die meisten, glaube ich, mittlerweile. Aber am Ende des Tages wollen ja alle Marken, alle Firmen und müssen sie ja auch in LLMs auftauchen. Ne? Ja. Wenn ich bei ChatGPT sage, das hatte ich letztens, ich weiß auch nicht, warum ich meine Brille nicht aufhab, aber ich sehe dich zum Glück noch ganz gut, aber ich hatte irgendwie den Punkt, meine Frau hat eine richtig coole Brille bei ihrer Mom gefunden, und die war aus den 80ern, 70ern, das Modell haben wir nicht nochmal gefunden. Dann habe ich, ohne drüber nachzudenken, einfach mal gegoogelt, wo kann ich mir eine Brille in München, ich komme aus München, bauen lassen, die genauso aussieht. Dann kam nur Trash, hier Bachelorbrillen, Saufen, wo du sagst, also das ist so weit weg von meinem Suchergebnis. Und dann natürlich einmal bei ChatGPT und dann habe ich 3 Straßen weiter gefühlt, das schönste kleine Familienunternehmen, die dir dann aus Horn und allem, was du dir vorstellen kannst, diese Brille herstellen. Und das ist eben dann der Unterschied, warum Leute mittlerweile eben nicht mehr über Google suchen, sondern über ChatGPT. Wenn man einmal, weil die verstehen Kontext, diese Systeme. Ja. Trotzdem ist es eben so, wenn man technisch nicht vorbereitet ist, dass diese Systeme einen finden, und dann spricht man von Generative Engine Optimization, wird es schwierig, in diesem aktuellen Markt, wenn 800 Millionen Anfragen pro Tag bei ChatGPT reinkommen, aufzutauchen. Und ich glaube, jetzt hatten wir neue Zahlen in der Tagesschau, Stand jetzt, 50% der Deutschen nutzen ChatGPT und Co. als Google-Alternative. Ja. Und wenn dann eben das Produkt nicht auftaucht, wenn man sagt, hey, was ist die beste Brille in der Umgebung, was ist der, keine Ahnung, coolste Marketing, Marketingagentur, ne? All diese ganzen Themen sind relevant und das bauen wir natürlich nativ auch in alles ein, was wir dann an Texten bauen, weil wir natürlich auch wollen, dass das, was wir dann am Ende produzieren, auch lesbar ist von der Maschine.
Ja.
Das heißt, wir probieren dann auch diese Skills in Claude zu integrieren, dass wir auch alles, was wir tun, so holistisch wie möglich denken. Und da kann man extrem viel in diesem Tool abbilden. Und teuer ist es ja auch nicht. Da macht man sich natürlich schon ein bisschen abhängig. Deswegen bauen wir uns parallel den gleichen Stack mal bei Copilot auf. Weil man kann ja ganz ähnlich mit denen arbeiten. Wichtig, also Jira im Hintergrund, auf jeden Fall essentiell. Jetzt schauen wir mal mit Copilot, wie gut wir eben mit Teams und SharePoint da jetzt richtige Automationen für eben PowerPoint-Templates und so hinbekommen. Die ersten Schritte sind ganz spannend, aber das bedarf schon auch noch händische Arbeit. Also da müsst ihr die technischen Kolleginnen und Kollegen dazu holen, wenn ihr das machen wollt. Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Ich meine, am Ende verstehen ja Microsoft und Google und Co., was unsere Needs sind. Sie verstehen auch, was unsere Needs sind, um es vielleicht dann am Ende nochmal ein bisschen datenschutzkonformer umzusetzen. Das heißt, ich glaube, da wird relativ viel kommen. Ich glaube trotzdem, wenn man sich jetzt schon damit auseinandersetzt, was geht Open Source, das ist ja immer unsere Frage und Herausforderung. Bis ich alle Tools aufgezählt habe, die wir jetzt schon ausprobiert haben mit ihren APIs, mit den Agenten, dann sitzen wir hier noch 3 Stunden. Ich glaube, das ist halt das Wichtigste, dass man ausprobiert und wenn man eine Lösung gefunden hat, wo man sagt, da fühle ich mich mit wohl, damit auch fährt. Man lernt ja in diesem Prozess so viel, selbst wenn dann die irgendwelche wilden Preise aufrufen, dann ist hoffentlich zu dem Zeitpunkt schon die europäische Alternative da, dass man mit dem Wissen, was man aufgebaut hat, dann auch migrieren kann. Ich glaube, gerade ist nur das wichtig zu verstehen, wenn man sich sein Toolstick anschaut, kann der mit einem Interface, mit einem KI-Interface interagieren, weil das ist für fast alle Menschen, ich meine, das ist der Grund, warum unsere Kultur so besteht, wie sie besteht, ist gesprochene Sprache und dann auch aufgeschriebene Sprache. Ne? Das ist die natürlichste Art, auch mit der Maschine zu interagieren. Und ich glaube, je früher wir uns darauf jetzt schon auch mit unserem Tech-Stack einstellen, desto besser und zukunftsfähiger sind wir am Ende des Tages.
Also im Endeffekt egal, welche Tools dahinter sind. Hauptsache, die können gut miteinander kommunizieren und sie sind dafür ready.
Ja.
Finde ich auch nochmal einen super schönen Aufruf. Jetzt nehmen wir mal ein Projekt, das vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer ist, nämlich den Podcast von dir und deinem Paps.
Ja, safe. Ja. Auch Freund des Hauses, ne? Also,
genau, bekannter Werber, kennt man hier bei OMR, Michael Trautmann.
Genau.
Und ihr sprecht ja über Technologiethemen.
Genau.
Ist das richtig?
Wir probieren da immer, also das ist eine ganz, ganz, ganz süße Geschichte. Also vor 3 Jahren, als ich eben angefangen habe, so meine ersten Automationen zu bauen, normalerweise fahre ich immer, wenn wir zwischen Hamburg und München hin und her fahren. Und dann war es eben so, dass ich gesagt habe, du Papst, ich habe echt viel zu tun. Lass mich mal arbeiten. Das war am Wochenende. Und dann war er total begeistert, dass ich irgendwie alle meine Mails, alle meine Excel-Tabellen schon so halb automatisiert mir irgendwie per Spracheingabe darunter ballern konnte. Und er war so, Junge, show me how it's done.
Ja.
Und dann war es total krass, weil er sagte eben selber, dass das für ihn der Moment war, wo er gesagt hat, okay, ich kann von meinen Kindern gefühlt noch viel mehr lernen, als die jetzt von mir. Weil natürlich durch das, was er so gemacht hat, war auch immer ein Vorbild und hat natürlich auch viel geholfen, so in diese Businesswelt reinzukommen und zu verstehen, was ist wichtig. Aber dadurch haben wir einen super schönen arbeitstechnischen Zugang zueinander bekommen, weil ich gemerkt habe, er kann unfassbar gut mit KI umgehen, weil er diese 40 Jahre Erfahrung hat bei Leadership-Themen, bei ganz vielen Sachen, wo auch durch den kreativen Prozess, den er sein Leben lang eben auch durch die Agenturwelt mitgenommen hat, das ist unfassbar, wie virtuos der promptet.
Ja.
So, und der hat eben auch die Pro-Accounts bei allem und ballert seine Kontextfenster da bis zum Get-No raus.
Ja. Also das der ist, weiß, wie man brieft, ne? Der weiß, wie man Briefings schreibt, und das ist natürlich super, wenn man das weiß, um damit prompten zu können.
Ja, genau. Und das ist total schön zu sehen. Und darüber haben wir gesagt, ey, lass uns doch mal vielleicht diese Erfahrung ein bisschen lauter und offener teilen. Und ich bin jetzt nicht zwangsläufig jemand, der eigentlich gerne so in der Öffentlichkeit ist. Ich bin froh, wenn ich bei mir am Weiher meine Ruhe habe. Aber ich merke eben auch, es hilft. Ne? Leute hören zu, und jeder Mensch, der mir dann bei LinkedIn schreibt, ey, ich habe meinen ersten Zugang zu KI gefunden, das macht ja mega Bock, danke für die Tipps, danke, dass ihr uns irgendwie da geholfen habt, bin ich happy. Wir machen ja auch keine Werbung oder irgendwas, sondern wir schauen halt einfach, wie schaffen wir vielleicht auch über so ein Thema wie KI, das sowieso die größte generationale Herausforderung ist. Junge Menschen haben total krassen Toolzugang. Ich habe jetzt gerade einen Praktikanten, Torben, der vorher bei mir Bachelorarbeit geschrieben hat. Und wenn ich den bei uns auf die Tools loslasse, ist der 10-mal schneller als ich. So, der ist halt KI-native, ne?
Ja.
Ich habe ja noch händisch gelernt zu arbeiten, und der war früher auch in einem eher verstaubten Unternehmen. Aber das ist crazy. Ich kann ihm jeden Auftrag geben und sage, so, löst das mal mit Copilot, löst das mal mit Claude. Muss ich nicht nachfragen. Der löst das, schreibt mir ein Update. Lohnt sich das nicht? Weiß ich, da muss ich nicht nachschauen. Und bei Accenture war es das Gleiche. Deswegen probiere ich das immer, diese Geschichten zu erzählen, zu sagen, nutzt die jungen Leute für den Zugang, nutzt die älteren Leute für den Input.
Daher auch das Thema Gen Z meets Boomer. Nutzt den Austausch, um euch aufzuschlauen über die
Technologie. Über die Tools, die Technologie und auch alles andere, was uns beschäftigt. Wir sind ja alle, also ne, die Unterschiede in den Generationen sind ja größer als zwischen den Generationen. So mein Bruder, der bei euch arbeitet, hat ja auch Fukuhila und Schnurrbart und wir sind 3 Jahre auseinander. Aber wir sehen eigentlich auch irgendwie anders aus und haben andere Themen. Ne? Trotzdem sind wir super eng. Aber in der Gen Z merkt man ja auch, man hat halt so Spießer wie mich und genauso hat man halt so coole Typen wie mein Bruder. Und
welche Tools nutzt ihr denn eigentlich, um diesen Podcast aufzunehmen?
Guter Punkt. Riverside ist tatsächlich das coolste Tool, was ich kenne. Müsst ihr für den Podcast auch mal ausprobieren, falls es nur remote geht, weil man kann da eben auch Videopodcasts aufnehmen, kriegt dann schon so Feature-Snippets für Social Media und Co. Man kann automatisch sich den gesamten Inhalt transkribieren. Am Ende kann man dann nochmal mit KI-Magic das Audio glatt ziehen, und ich habe natürlich als angeheirateter Schwabe am Anfang dann irgendwie nur GarageBand benutzt und geschaut, dass ich möglichst günstig diesen Podcast gestalte, weil wir auch kein Geld damit verdienen oder auch kein Geld damit verdienen wollen, und dann habe ich das alles noch mit GarageBand jedes und Co. rausgeschrieben, und du kennst es ja, am Anfang von einem Podcast macht man sich auch einen Riesenkopf, ob das Leute interessiert, dass man O sagt, und mittlerweile ist es halt krass, weil mit sowohl Polygy, wo ihr hosten, wo ihr, glaube ich, auch hostet, ne, kann man ja auch nochmal so eine KI
drüber laufen lassen.
Und das klingt so smooth mittlerweile. Und wenn man dann eben Riverside, Polygy zusammen nutzt, hat sich wahrscheinlich der Cutting-Aufwand um 98% runtergecuttet. Wenn ich jetzt irgendwo aus Versehen zu dolle Schimpfwort sage, dann schneide ich das nochmal raus, das merke ich mir. Aber wenn ich auch vergleiche vor 2 Jahren oder wenn wir den Podcast angefangen haben, was KI da so macht, ne? Absolute Wahnsinn. Also deswegen, der Toolstack ist jetzt auf die 2 Tools reduziert. Es läuft einfach, es ist wunderbar. Auch für meinen Dad, der immer die Texte schreibt, sich einfach das Transkript runterzuladen, macht das natürlich 10-mal spannender, als sich immer den Podcast anhören zu müssen und das alles dann nochmal abzulesen.
Ja.
Es ist Wahnsinn. Also
mega.
Top. Gut mitarbeiten.
Das Finale. Quickfire Questions.
Dann gehen wir in die nächste Section. Und die Section sind die sogenannten Quickfire Questions. Also ich werde dir ein paar Fragen stellen, und die Challenge ist wirklich, das mit einem Wort oder in einem Satz zu beantworten.
Probier mein Bestes.
Let's try. Are you ready?
Ja,
let's perfekt. Go. Wie viele Tools, glaubst du, habt ihr bei Planet Studios ungefähr im Einsatz?
20.
Okay. Kannst du eine grobe Hausnummer geben, was ihr für die Tools so im Monat ausgibt?
Boah, viel zu viel. Alleine für 10 Cloud-Code-Accounts gibst du 2.000 Euro im Monat aus. Also,
okay.
Und dann noch die Token, das ist sehr, sehr viel Geld.
Okay, also wir reden da schon eher vom fünfstelligen Bereich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Was war dein letzter persönlicher Toolkauf für dich oder fürs Team?
Ah, boah, was ich mir jetzt kaufen wollte, wollte ich heute machen.
Ja.
So ein Gerät, das man sich hinten ans iPhone ranschnallt, was tatsächlich alle Gespräche transkribiert und dir automatisch dann
das
rübersendet.
Ist ja, das ist ja crazy.
Den Namen reichen wir nach, aber das habe ich jetzt bei einem Homie von meinem Dad gesehen und der meinte, du, ich automatisiere jetzt alles damit. und das Tool im Hintergrund ist eben umsonst, wenn man nur 40 Gespräche oder so oder 80 Gespräche im Monat hat. Ich reiche den Namen nach, aber das wollte ich mir heute eigentlich kaufen.
Sehr gut.
Und dann dem Team empfehlen.
Welches Tool, das als Standard am Markt gilt, findest du persönlich überbewertet oder sogar schlecht?
Ja, bis vor einem halben Jahr hatte ich Copilot gesagt, jetzt benutze ich es ziemlich viel selber.
Ja.
Das heißt, als ich die Fragen mir damals durchgelesen habe, hätte ich das genommen. Überbewertet.
Es kann auch sowas sein, was im Hintergrund beispielsweise ist. Es kann auch so ein Jira oder sowas sein.
Der Jira also, ist echt gut.
Nichts gegen Jira.
Was ist überbewertet? PowerPoint.
Ja, das wollte ich vorher sagen. Ja. Auch ein guter Tipp. Ja. Ich nutze gerade in Gemini gibt es mittlerweile auch die Funktion, dass du auch eine Presentations direkt bauen kannst.
Ja.
Und das ist ein so geiles Tool.
Figma hat auch einen MCP-Zugang. Ja. Also PowerPoint brauchst du eigentlich nicht.
Ja. Welchen Bereich eures Tech-Stacks wollt ihr als nächstes ausbauen?
Copilot,
weiter ausbauen, ja. Nenne uns ein Tool, von dem wahrscheinlich noch niemand was gehört hat, aber du das absolut genial findest, so ein richtiger Geheimtipp.
Cloud Code,
ja, tatsächlich, ne? Wenn es nur irgendwie 1,1-2%
der Leute. Dann ist man in seiner Bubble und denkt, das müssen doch eigentlich alle benutzen.
Aber die meisten
Leute haben ChatGPT oder
Gemini.
Das ist mit Abstand der beste Agent der Welt.
Okay, also try it out.
Ja.
Versucht mal Cloud aus.
Muss man kein Coder für sein, aber man kann dadurch Coder werden.
Und jetzt hast du ja auch ein bisschen einen Bezug zu Marketing, zu Werbung, durch Serviceplan, aber auch durch deinen Papa.
Ja.
Welches Tool, also welche Softwarefirma macht deiner Meinung nach das beste Marketing?
Gute Frage. Ja, ich finde das OpenAI-Marketing schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Also, weil die Videos so clean sind. Und mittlerweile haben sie jetzt, glaube ich, auch mit Accenture Song, ne, meinem alten Arbeitgeber, auch so eine super süß, liebenswerte Kampagne, wo man sich denkt, aber I don't believe it, aber es ist einfach sexy. So, und ich schaue mir gerne die Videos von denen an, dass die Techies da sitzen, die Tools zeigen und dass auch mal was nicht funktioniert. Finde ich tatsächlich, also ist für uns auch ein großes Vorbild, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, das muss ich mir auch mal anschauen, unbedingt.
Ja.
Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Outro-Frage zu deiner persönlichen Productivity. Ich meine, du hast schon gerade vieles angesprochen und ich glaube, du bist da auch auf einem sehr weiten Level. Aber auf welches Tool oder welchen Productivity-Hack kannst du in deinem persönlichen Arbeitsalltag oder auch privaten Alltag absolut nicht mehr verzichten und warum?
Journaling. Ja, also das ist für mich der Ausgleich zu dem, dass wir alles voll automatisiert haben. Ich schreibe morgens in mein Journal, wofür ich dankbar bin, worauf ich mich heute freue. Die größten To-Dos, wenn ich die abgearbeitet habe, bin ich happy, dass ich dran denke zu atmen, Sport zu machen, auch mal eine Pause einzulegen, weil sonst würde ich es nicht machen. Mein Dad bringt auch im Januar ein eigenes Journal raus, das ist ziemlich cool. Das ist tatsächlich für mich, ohne das würde ich wahrscheinlich ein bisschen durchdrehen.
Ja, und danach kann ja nichts mehr kommen. Vielen, vielen Dank für den, persönlichen Tipp noch zum Ende. Richtig gut journalen. Ja, musste auch wieder viel konsequenter werden.
Ich habe ein paar Tipps für dich gleich.
Aber da war ja eine Menge dabei. Also ich habe von dir gelernt, dass ihr Tools, wie die meisten Unternehmen, die nutzen würden, im klassischen Sinne eigentlich gar nicht mehr nutzt, weil ihr da was on top drauf gebaut habt, mit dem ihr wirklich in diesem Interface ihr mit Sprache, mit Text eigentlich alle Tools, die dahinter stehen, ansteuern könnt. Und das fand ich mega, mega spannend. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Super gerne, Mario, es war mir eine Freude. Ich komme vielleicht in einem Jahr wieder und dann können wir zeigen, wie es funktioniert. Aber ja, es hat richtig Spaß gemacht. Danke für die guten Fragen und danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, super gerne. Und wenn euch das gefallen hat und wenn ihr ja noch tiefer reingehen wollt, dann kann ich sehr empfehlen, dem Oscar auch auf LinkedIn zu folgen. Da postet er regelmäßig über Technologiethemen und ansonsten würden wir uns natürlich freuen über eine gute Bewertung und schreibt uns gerne, was euch gefallen hat, was vielleicht noch, wo wir tiefer reingehen hätten sollen. Würde uns jedenfalls super freuen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir.